Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Johannes Nichelmann. Guten Abend.
Es gibt eine bürgerliche Mehrheit in Thüringen und die CDU ist abgerutscht und deutlich wird, dass wir inzwischen die neue bürgerliche Volkspartei sind. Und da es eine bürgerliche Mehrheit gibt, könnten wir auch mit der CDU regieren, wenn sie den Mumm hätte, ihre linken Funktionäre sozusagen in die Schranken zu weisen.
Alexander Gauland, Fraktionsvorsitzender der AfD im Bundestag, bietet der Thüringer CDU eine Koalition an. Seine Partei ist heute bei der Landtagswahl zweitstärkste Kraft geworden in Thüringen, noch vor der CDU. Auf Platz 1 liegt die Linke von Ministerpräsident Ramelow. Die Regierungsbildung, das zeigt sich deutlich, wird schwierig. Was all das auch für den Kulturstandort Thüringen bedeutet, besprechen wir gleich mit Ulrike Lorenz. Sie ist die Leiterin der Klassikstiftung in Weimar. Außerdem, was tun gegen Antisemitismus? Wir blicken auf den jüdischen Weltkongress in München, wo Angela Merkel morgen eine Auszeichnung erhalten soll. Und heute Abend gab es zwei beachtenswerte Premieren. Horvaths Glaube, Liebe, Hoffnung am Deutschen Theater in Berlin und Verdis Don Carlos an der Oper in Stuttgart. Thüringen hat heute gewählt. Die Linke sind stärkste Kraft mit 31%, gefolgt von der AfD mit 23,5%, der CDU mit 21,8%, SPD 8,2%, Grüne 5,2% und FDP aktuell mit 5,0%. Die anderen Parteien liegen bei 5,3%. Wir wollen dieses Wahlergebnis gemeinsam mit Ulrike Lorenz besprechen. Sie ist die Direktorin der Klassikstiftung Weimar und jetzt am Telefon. Guten Abend, Frau Lorenz.
Guten Abend, Herr Nichelmann.
Die AfD sieht sich als Gewinnerin der Wahl. Sie wird erheblich mehr Einfluss auf die Politik des Landtags haben als zuvor. Und Sie, Frau Lorenz, verwalten und bewahren in einer der größten Kulturstiftungen Deutschlands auch deutsche Geschichte, Teile des Erbes von Goethe und Schiller beispielsweise. Die AfD stellt regelmäßig Wertigkeiten in Frage. Wie werden Sie jetzt mit diesem steigenden Druck umgehen?
Naja, also da gilt es erstmal demokratische Entschlossenheit, aber auch Besonnenheit und Souveränität zu bewahren. Wir bewegen uns ja auf einem festen Fundament über 500 Jahre Kultur- und Geistesgeschichte und immer wieder auch künstlerische Spitzenleistungen, die nur deswegen entstanden sind, weil es eine Neugier auf Welt gab, weil Künstler in der Lage waren, unterschiedliche Perspektiven zu verknüpfen, verschiedene Einflüsse zu verarbeiten. Und es gilt jetzt einfach stärker auf diese Philosophien zurückzukommen und sie auch stärker in die Gesellschaft reinzustellen und in die Gegenwart. Also ich würde mal sagen, die Polarisierung in der Gesellschaft, die ist klar gegeben, das war vorherzusehen. Demokratie wird anstrengender werden, Kultur wird auch anstrengender werden. Es gibt ein politisches Ringen um jedes Thema, aber das ist auch eine Chance, nämlich aus der Kulisse zu treten und so eine Selbstgenügsamkeit, die gerade große kulturelle Einrichtungen auch hatten, aufzubrechen und gesellschaftliche Relevanz einfach zu erstreiten.
Das heißt aber, Sie sind bisher noch nicht genug aus der Kulisse herausgetreten?
Ja, also es gilt durchaus, sich stärker selber auch herauszufordern. Als eine Kultureinrichtung, wo auch Forschung sehr stark betrieben wird, es gilt, Risiken zu wagen, Gegenwartsbezug herzustellen. Es gilt, den Blick umzuwenden aus der Geschichte raus in die Gegenwart und Zukunft rein und auch schwierige Begriffe zur Diskussion zu stellen. Identität, Leitkultur, also etwas, was man eher vermieden hat in der Vergangenheit, das ins Zentrum zu stellen und zu sagen, ja, wir haben dafür was anzubieten. Und die Vielfalt der Erbschaften mit neuen Fragen zu beknien und daraus was rauszukitzeln, was den Menschen heute Orientierung bieten kann. Weil ich glaube, das ist stark gefragt. Kultur kann ja starke emotionale Angebote machen, Orientierungsangebote machen. Und da müssen wir vielleicht auch selbstkritischer mit uns selbst umgehen und eine Lust am selber Denken und auch eine Daseinsfreude einfach herauszufordern.
Welche Diskussionen mussten Sie denn zuletzt eigentlich schon führen mit Besucherinnen und Besuchern Ihrer Museen und Einrichtungen? Weil das Thema ist ja nicht neu, genau.
Eigentlich ist das Thema überhaupt nicht neu. Ich glaube, wir müssen uns als Kultureinrichtung stärker begreifen als einen sozialen Freiraum. Wir sind ja im 19. Jahrhundert entstanden, weil sich die Gesellschaft mit sich selbst verständigen wollte. Und daran gilt es stärker anzuknüpfen. Wir sind nicht mehr nur Orte der Repräsentation und der Rekonstruktion, sondern vor allen Dingen auch Foren für soziale Interaktion, Katalysator auch für Transformationen, also Öffentlichkeit herstellen. Und das heißt natürlich auch, unbequem zu sein und auf diesen demokratischen Grundwerken auch zu beharren und sich nicht einem extremistischen Druck, gleich welcher Couleur, zu beugen.
Gerade ist die Weimarer Erklärung verabschiedet worden. Darin geht es um die Grundlagen und Aufgaben historischer, politischer und kultureller Bildung. Und gemeint ist auch eine Kritik am Neutralitätsgebot in der Bildung. Was genau ist das Anliegen?
Ja, es gilt, dass wir ja Werte verteidigen. Und darunter ist eben auch die Bildung, die sich politisiert, kann man sagen, die eben auch nicht einfach behauptet, dass sie neutral ist, sondern die sich klar zu den demokratischen Grundprinzipien dieser Gesellschaft bekennt, weil sie selber Ausdruck davon ist. Und das wollten wir mit dieser Weimarer Erklärung klar machen. Da war einfach die großen Bildungseinrichtungen, kulturelle Bildung, politische Bildung, haben sich da zusammengeschlossen und haben einfach auch Flagge zeigen wollen. Und die Reaktionen in der Gesellschaft haben uns ein Stück weit recht gegeben.
Aber soll es dabei auch konkret darum gehen, sich gegen die AfD zur Wehr zu setzen?
Ja, es geht darum, dass Interpretationen, die von dieser Seite kommen, zurückgewiesen werden und zu sagen, nein, wir meinen, wenn wir von Neutralität sprechen, keine Werteneutralität. Wir bekennen uns ganz klar zu den Werten dieser freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft, weil wir darauf gründen und weil unsere Philosophie darauf gründet. Ja, es geht darum, Flagge zu zeigen in dieser Gesellschaft.
Sie sind eine große Kultureinrichtung. Glauben Sie, dass dieses Wahlergebnis aber auch Einfluss hat auf einfache Kulturschaffende in Thüringen?
Ja, ich glaube, es wird für jeden herausfordernd sein, sich auf den Prüfstand zu stellen, eben auch Haltung zu zeigen, sich stärker zu engagieren, vielleicht auch die in den Blick zu nehmen, die sich abgehängt fühlen und unsichtbar geworden sind in der Gesellschaft. Es gab eine hohe Wahlbeteiligung, das ist großartig, aber es bedeutet eben auch, dass ein Drittel der Bevölkerung nicht wählen gegangen ist. Und da gilt es anzusetzen und einfach einen Beitrag zu leisten. Und das gilt für jeden Künstler in dieser Gesellschaft genauso wie für uns als große Kultureinrichtung.
Ulrike Lorenz, Direktorin der Klassikstiftung Weimar. Mit ihr haben wir über das Wahlergebnis der Landtagswahl in Thüringen heute Abend gesprochen. Besten Dank. 27% aller Deutschen sind antisemitisch. 41% der Menschen hierzulande finden, dass Juden zu viel über den Holocaust sprechen würden. Zahlen aus einer jüngsten Studie, die der World Jewish Congress in Auftrag gegeben hat. Zahlen, die nicht nur im Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Halle aufhorchen lassen. Was tun gegen Antisemitismus in Deutschland? Der World Jewish Congress diskutiert zurzeit in München zu genau dieser Frage und wird morgen Angela Merkel seine höchste Auszeichnung verleihen für ihren Kampf gegen Antisemitismus. Mitglied des Diplomatischen Korps des Jüdischen Weltkongresses ist Eugene Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben gerade dankenswerterweise für uns das gemeinsame Abendessen unterbrochen. Wie wird denn heute Abend dort das Wahlergebnis aus Thüringen kommentiert? Die AfD hat ihr Wahlergebnis verdoppeln können mit einem Spitzenkandidaten, der laut seines aktuellen Buches für eine, Zitat, Reinigung Deutschlands einstehen möchte.
Nun, man muss natürlich schauen, wie die Vorgeschichte war bei der AfD und wofür die Partei steht und dass die Partei in der letzten Zeit Mitglieder toleriert hat, die klar eine antisemitische Position eingenommen haben und eine geschichtspolitische Wende gefordert haben. Und wer so eine Einstellung einnimmt, muss sich dessen bewusst sein, dass nach Worten, wie zum Beispiel von Alexander Gauland, der vom Vorgeschichte der deutschen Geschichte gesprochen hat, oder von Björn Höcke, der vom Denkmal der Schande geredet hat, der muss sich dessen bewusst sein, dass Worten Taten folgen. Und insbesondere jetzt, 2 Wochen nach dem Anschlag in Halle, am höchsten jüdischen Feiertag, an Yom Kippur, müssen wir uns fragen, in welche Richtung das noch gehen soll. Es muss eine klare Zäsur sein für alle Verantwortlichen in unserem Land, natürlich für die gesetzgebende Gewalt, aber auch genauso auch für die Zivilgesellschaft, dass es so nicht weitergehen kann. Es müssen Änderungen folgen, die ganz klar und ergebnisorientiert sind.
Mir hat vor ein paar Tagen ein Kollege, ein Journalist erzählt, dass seine Mutter ihn bittet, die Geschichte seiner jüdischen Familie nicht aufzuschreiben, aus Angst, dass dann eben bekannt würde, dass die Familie eben jüdisch ist, geschuldet der aktuellen Stimmung. Was rät der WJC Juden in Deutschland?
Dieser Anschlag in Halle mit 2 unschuldigen Toten und 2 Schwerstverletzten muss eine klare Zäsur sein für alle in diesem Land. Das heißt, wir müssen uns fragen, wie können wir antisemitische Einstellungen, die ja offensichtlich bei einem Viertel der Bevölkerung da sind, bekämpfen? Wir haben das Problem mit dem Antisemitismus aus der rechtsextremen Ecke. Wir haben das Problem aus der linksextremen Ecke, vom radikalen Islam und offensichtlich aus der Mehrheitsgesellschaft. Und deshalb müssen klare Maßnahmen getroffen werden, um dem entgegenzuwirken. Wir glauben, dass repressive Maßnahmen absolut erforderlich sind, denn im Moment ist es so, wenn wir uns anschauen, wie die Gesetzeslage ist und die Rechtsanwendung durch die deutschen Gerichte und die Arbeit der Staatsanwaltschaften, dann werden viele Verfahren eingestellt, wo es um antisemitische Straftaten geht. Und wenn es zu Strafen kommt, dann sind diese sehr milde. Es muss im Rahmen der Strafzumessung klar berücksichtigt werden, wenn es eine antisemitische Straftat ist, und zwar strafschärfend. Und darüber hinaus sollte auch eine Strafuntergrenze eingeführt werden bei antisemitischen Straftaten, damit man erkennt, dass antisemitische Straftaten härter bestraft werden als andere Straftaten, weil es eben der Wille der überwältigenden Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages ist, alles Mögliche zu tun, um Antisemitismus zu bekämpfen.
Morgen wird Angela Merkel, der Bundeskanzlerin, die Theodor-Herzl-Medaille verliehen für ihre Bemühungen, das Nachkriegsversprechen Deutschlands nie wieder zu erfüllen. Welches Zeichen wollen Sie mit der Auszeichnung setzen?
Nun, das nie wieder war ein gesellschaftlicher Grundkonsens nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Shoah, nach dem, was passiert ist. Und jetzt in der Retrospektive müssen wir uns natürlich fragen, ob das nie wieder, das so floskelhaft teilweise immer wieder wiederholt wird und wurde, tatsächlich noch so ist. Ich bin natürlich der Hoffnung, dass genau dieser Grundsatz, der gesellschaftspolitische Konsens, weiter fortbestehen wird, aber es dürfen keine leeren Worte sein.
Hat denn aber die Kanzlerin bzw. haben die Bundesregierungen der letzten Jahre wirklich alles Nötige getan, um Antisemitismus nicht salonfähig zu machen?
Gut, nach der Bundesregierung, also jetzt nicht, dann will ich daran erinnern, dass die Bundeskanzlerin 2014 bei der Demonstration vor dem Brandenburger Tor gegen Judenhass klare Worte gefunden hat und auch gesagt hat, dass Intoleranz keine Toleranz geschenkt werden kann. Das heißt, wir sind für Toleranz, aber nicht gegenüber Intoleranz. Wir müssen klar sagen, dass Antisemitismus keinen Platz in unserer Gesellschaft haben darf. Und was die Bundesregierung angeht, nun, ich habe Ihnen einige Maßnahmen bereits genannt, die getroffen und umgesetzt werden müssen, damit man hier gezielt und effektiv gegen die Verbreitung dieses Jahrtausende alten Hasses vornimmt. Im Übrigen sollte man auch präventive Maßnahmen ergreifen. Zum Beispiel haben wir die internationale Definition des Antisemitismus, die sogenannte IRA Definition, und sie ist vom Bundestag angenommen worden, allerdings unverbindlich. Da fragt man sich schon, warum eine Antisemitismus-Definition nicht verbindlich gelten soll. Und ich würde auch anregen, dass man diese zum Beispiel in der Verwaltung, in Schulen und für die Medien annimmt und diese verbindlich auch anwendet.
Das heißt also, dieser Preis ist auch die Erinnerung daran, dass die Bundesregierung, die Kanzlerin noch viel zu tun haben.
Es ist Aufgabe für die gesamte Politik, ob auf Bundes-, auf Landesebene, aber auch in den Gemeinden, sich dieser Aufgabe anzunehmen. Es ist wichtig, darüber zu reden und klare Worte zu finden, aber es ist unerlässlich, diese Worte mit effektiven Handlungen zu verbinden, um sicherzustellen, dass der Antisemitismus wirksam bekämpft wird.
Oisin Berlin vom World Jewish Congress, der zurzeit in München tagt, über Strategien gegen Antisemitismus. Und das Gespräch haben wir heute Abend aufgezeichnet. In Zeiten von Arbeitslosigkeit und Rezession versucht die junge Elisabeth ihr Glück zu machen und verkauft schon zu Lebzeiten ihren Leichnam an das Anatomische Institut. Und später landet sie im Knast, weswegen ihre Liebe zu einem Polizisten in die Brüche geht. Arm und einsam geht sie schließlich ins Wasser. Das ist kurz umrissen die Story hinter Jürgen Kruses Inszenierung von Horvaths Glaube, Liebe, Hoffnung am Deutschen Theater in Berlin. Heute Abend war Premiere, der Stoff allerdings wird gerade an vielen Theatern Deutschlands aufgeführt. Was ihn so interessant macht und wie der Theaterabend in Berlin zu bewerten ist, weiß mein Kollege André Mumot. Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, gleich die erste Frage. Warum ist denn Horvaths Glaube, Liebe, Hoffnung so attraktiv momentan?
Horvaths Stücke scheinen im Moment einen besonderen Nerv zu treffen bei Theatermacherinnen und Theatermachern, weil sie entstanden sind in einer Zeit, von der, glaube ich, viele Theaterkünstler das Gefühl haben, dass sie unserer Zeit ähneln. Dieses Stück, Glaube, Liebe, Hoffnung, hat Horvath 1932 geschrieben. Und was ganz interessant gerade an diesem Stück ist, dass diese Unruhen der Zeit, die politischen Unruhen, eigentlich so ein bisschen im Hintergrund stattfinden. Sie sind aber immer ahnbar, sie sind immer in Kleinigkeiten spürbar. Da gibt es Unruhen, da werden Polizisten erschossen, da gehen die politischen Gegner im Hintergrund aufeinander los und natürlich steht der Faschismus schon parat. Und das betrifft ja sehr viele Stücke von Ödön, von Horvath, auch seine Erzählungen. Und deshalb greifen Theater immer häufiger im Augenblick darauf zurück, weil man ja merkt, auch bei uns brodelt es, das hat man ja auch heute bei den Wahlen wieder sehen können. Insofern haben diese Stücke eine Aktualität.
Das Deutsche Theater hat auf der Bühne einen gigantischen Kampf versprochen. Wie gigantisch war denn Kruses Inszenierung?
Ach, ich glaube gar nicht, dass man sagen kann, dass es besonders gigantisch war. Es war eben ein Jürgen-Kruse-Abend und das ist immer etwas ziemlich Besonderes und etwas sehr Eigenes, also eine sehr eigene Art, mit so einem Stoff umzugehen. Er hat das Stück so inszeniert, wie es auf dem Blatt steht. Es ist auch ziemlich ungekürzt gespielt worden. Es waren auch 2,5 Stunden ohne Pause. Was Jürgen Kruse damit aber macht, ist, dass er es in seine eigene Welt versetzt, in so einen traumhaften, etwas verzögerten, in so einer Fantasiewelt angesiedelten Kosmos, in dem diese politische Realität zum Beispiel spürbar ist, aber doch immer mit so einer gewissen Surrealität und mit einem gewissen Humor und einer gewissen, ja, traumwandlerischen Merkwürdigkeit eigentlich auf die Bühne gebracht wird. Also ganz gewiss nicht als eine realistische Auseinandersetzung mit der Zeit.
Hat er das auch im Bühnenbild und auch in der Musik umgesetzt? Denn in der Musik nutzt er ja meistens die Musik aus seinem eigenen Plattenschrank, oder?
Ja, genau. Also das ist eben auch sehr typisch. Es gibt eine sehr volle Bühne, die ist durch und durch gestaltet von Bernd Damowski mit unterschiedlichen Requisiten. In dem Fall, da es sich um einen kleinen Totentanz in 5 Bildern handelt, wie Ödön von Horvath sein Stück genannt hat, gibt es Friedhofsaccessoires auf dieser Bühne. Es gibt Statuen, die man vom Friedhof kennt. Es gibt sehr viele Skelette im Hintergrund. Es gibt eine Fülle an kleinen, wunderbaren Details, die auf diese Bühne gebracht werden. Seifenblasen. Die Darsteller spucken ihre eigenen Zähne aus. Es gibt ganz viele von diesen wunderbaren kleinen Elementen. Und es gibt natürlich die Musik, die den ganzen Abend strukturiert. Da wird klassische Musik an Schlager rangehängt und eben an Rock'n'Roll-Songs. Das ist sehr typisch für Jürgen Kruse und das zieht sich durch den ganzen Abend.
Die Hauptrolle der Elisabeth, die am Ende ins Wasser geht, wird gespielt von Linda Pöppel. Wie hat sie sich geschlagen?
Sie hat sich bravourös geschlagen, vor allen Dingen eben am Ende, wo sie sich auch so ein bisschen aus dem schauspielerischen Korsett dieses Abends befreien darf. Denn das ist vielleicht für mich das größte Problem, vielleicht auch immer bei Jürgen Kruse, aber an diesem Abend ganz besonders. Die Schauspielerinnen und Schauspieler, die eigentlich grandios sind, müssen all ihre Sätze auf eine sehr stilisierte Weise sprechen. Das heißt, sie betonen ständig die Wörter, die man normalerweise nicht betonen würde. Sie betonen einzelne Silben, machen daraus dann so kleine Gags und albern sich so durch diese Sprachstilisierungen durch. Das ist auf die Dauer gerade bei diesem Stück und an diesem heutigen Abend ziemlich ermüdend. Es wirkt auch so, dass es sich in die Länge zieht dadurch, dass es befremdlich wirkt, dass es eine gewisse ja, Langweiligkeit auch auslöst. Und das wird dem Stück von Horvath, das eben wahnsinnig satirisch und auf den Punkt und witzig und doch auch wirklich bösartig und auch, ja, sehr bedrückend ist, nicht gerecht.
Wie hat das Publikum reagiert?
Ja, es hat sich zum Teil sehr gewunden, ist aber auch natürlich bei der Premiere zusammengesetzt aus einigen Fans. Der Regisseur hat viele Fans und das sicherlich auch zu Recht. Und man muss sagen, wenn Linda Pöppel zum Beispiel ihre Liebesszenen mit diesem Polizisten, gespielt von Manuel Harder, auf die Bühne bringt, dann schaffen die beiden schon eine enorme Sinnlichkeit, auch aus diesem merkwürdigen Umgang mit dem Text herauszuziehen und den Humor auch nicht zu kurz kommen zu lassen. Und am Ende, wenn sie sich dann nochmal kurz, bevor sie tatsächlich stirbt, an ihren, ja, Geliebten wendet und ihm die Vorhaltung macht und ihm sagt, ich bin bestimmt nicht deinetwegen ins Wasser gegangen, sondern einfach, weil ich nichts zu essen habe, dann hat das eine ganz starke Intensität auch an diesem heutigen Abend gehabt, der aber insgesamt sich doch sehr in die Länge gezogen hat.
Wir haben am Anfang über die politische Tragweite, die politische Kraft dieses Stücks gesprochen. Haben Sie das Gefühl gehabt, da wird auch was von heute erzählt tatsächlich am Ende?
Ja, es gibt so kleine Anspielungen auf den Brexit. Es gibt auch ein kleines, wie ich fand, ziemlich unpassendes Bonmot über das Attentat von Halle. Da sind so Aktualitäten drin, die für mich aber nicht besonders gut funktioniert haben. Was eben immer aktuell ist, sind diese Texte von Ödön von Horvath ganz von sich aus. Und das vermittelt sich allerdings unter, würde ich sagen, großen Schwierigkeiten über diesen Abend hinweg. Dass es Menschen gerade heute auch schwerfällt, in dieser Welt Fuß zu fassen, Arbeit zu finden, ihre Identität zu finden, sich nicht von der Gesellschaft kleinkriegen zu lassen, das ist natürlich auch an diesem Abend sichtbar. Aber in dieser sehr skurrilen, eigenen Totentanzwelt der Inszenierung geht das leider zu oft unter.
André Mumort über Glaube, Liebe, Hoffnung nach Horvath am Deutschen Theater in Berlin. Vorstellungen finden noch bis zum 26. November statt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Frederik Würwig.
Das Werk Der verspottete Christus des italienischen Vorrenaissance-Malers Cimabue ist in Frankreich für mehr als 24 Millionen Euro versteigert worden. Der Schätzpreis von 4 bis 6 Millionen Euro wurde damit um ein Mehrfaches übertroffen. Das Bild stammt laut französischen Medien aus dem Haus einer älteren Frau in der Nähe der nordfranzösischen Stadt Compiègne. Die frühere Besitzerin war sich demnach des Millionenwertes nicht im Klaren. Die Lyrikerin Monika Rink hat den Roswitha Literaturpreis 2019 der Stadt Bad Gandersheim erhalten. Die Berliner Schriftstellerin nahm die Auszeichnung während eines Festakts im Kloster Brunshausen entgegen. Rink verfüge über ein breites Spektrum literarischer Mittel und Verfahrensweisen, über einen skurrilen Humor und einen anarchischen Witz, so die Begründung der Jury. Rink schreibt neben Gedichten auch Liedtexte, Prosa und Essays. Der seit 1973 alljährlich vergebene Roswitha-Preis ist der älteste, nur an Frauen verliehene deutsche Literaturpreis. Der Thüringer Friedrich Herrmann ist neuer deutscher Meister im Poetry Slam. Die neunköpfige Jury lobte Herrmanns emanzipatorisch persönlichen Text. Der 30-jährige Jener setzte sich in sogenannten Battles durch, bei denen die Teilnehmer eigene lyrische oder poetische Texte auf Livebühnen vortragen. Das Publikum bewertete daraufhin den Auftritt. Insgesamt waren 110 Poetry Slammer aus Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz nach Berlin gekommen. Die Bodenwissenschaftlerin Kögel Knabner und der Unternehmer Schneider sind mit dem Deutschen Umweltpreis geehrt worden. Bundespräsident Steinmeier übergab die Auszeichnungen in Mannheim. Kögel Knabner hatte 20 Jahre lang am Kreislauf von CO2 zwischen Boden, Luft und Wasser geforscht. Schneider ist Chef des Mainzer Unternehmens Werner und Merz, das vor allem durch umweltfreundliche Reinigungsprodukte unter dem Namen Frosch bekannt wurde. Schneider verhalf der Marke zum Massenmarkt.
Die Marke Frosch existierte ja schon 14 Jahre, als ich dann ins Unternehmen reinkam, aber eher für ein, ich sag mal, etwas abgesondertes Nischenpublikum. Quasi der klassische Öko der 90er Jahre, Birkenstock, Norweger Pulli in der Karikatur. Ich habe mir überlegt, wie weit diese Ausrichtung auch das Potenzial haben kann, in die Breite getragen zu werden und ob das ein Grundausrichtungsmerkmal für unser Unternehmen sein könnte.
Reinhard Schneider, Unternehmenschef von Werner und Merz. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt verleiht den Deutschen Umweltpreis seit 1993 an herausragende Akteure im Bereich des Umweltschutzes.
Woran denken Sie bei dem Begriff unabgegolten? Das ist ja ein Wort, das irgendwie aus der Mode gekommen ist. Das Berliner Literaturforum im Brechthaus lud dieses Wochenende zu einer zweitägigen Veranstaltungsreihe mit Lesungen und Diskussionen unter dem Titel Unabgegolten, Berlin 1989-2019. Es geht also bei diesem Unabgegoltenen irgendwie um den Jahrestag des Mauerfalls, um die Wende, die friedliche Revolution. Wer wem was abgeltet oder nicht weiß, Thomas Fitzel, der vor allem aufmerksam bei den Diskussionen über das widerständige Schreiben im geteilten Berlin zugehört hat.
Ehrlich gesagt hoffe ich sehr, dass wir in diesen zwei Tagen ein bisschen was anderes als die üblichen Sonntagsreden zu dem Thema uns anhören und nicht wieder Storys darüber erzählen, wo man in der Nacht vom 9. November war. Das finde ich persönlich nicht so erquicklich.
Für Martin Jankowski, der diese Tagung organisiert hat, war der 9. November 89 eigentlich aus seiner Leipziger Sicht, er war aktiv bei den Montagsdemonstrationen, schon kein Aufbruch mehr, sondern vielmehr Endpunkt und Abschluss.
Und dieser Titel Unabgegolten, er sagt ja schon, dass vielleicht darüber zu sprechen ist, was von 89 übrig geblieben ist.
9 Autoren aus Ost und West, 6, die schon vor 89 in der Stadt waren und 3, die erst ab Mitte der 90er Jahre eintrudelten, alle wichen diese Frage mehr oder minder aus.
Also ich habe den Titel gar nicht verstanden.
Jan Faktor kam in den 70er Jahren aus Prag, zog nach Ostberlin und war bald in fast allen Underground-Literaturzeitschriften des Samizdat, wie etwa Ariadnefabrik oder Mikado, vertreten. Auf die verordnete ideologische Sprache antwortete er mit sehr formalen, an der konkreten Poesie angelehnten Gedichten. Eine Sprachheilschule nannte dies die Moderatorin Birgit Dahlke. Sehr schnell waren allerdings die Moderatorin Bert Papenfuß, Katja Lange-Müller und Jan Faktor in den Differenzen ihrer unterschiedlichen Erinnerungen verheddert. Sie alle stammen übrigens aus der ehemaligen DDR.
Sie hörten Sätze wie, Frauen können einfach keine Gedichte schreiben.
Hab ich gesagt?
Mhm.
Ja, du warst da ohne viel besser.
Vielleicht war als Witz gemeint.
Genau, das war als Witz gemeint. So ist es immer als Witz gemeint.
Man hat offen nicht so viel diskutiert. Man konnte sich auch schwer streiten. Das war man nicht gewohnt. Das war alles so ein bisschen.
Na, dann warst du wahrscheinlich irgendwie da schon woanders. Also
nee.
Ich habe viel Streit erlebt.
Ja? Ja.
Katja Lange-Müllers Antwort auf die Frage des Unabgegoltenen war kurz und knapp.
Abgeschlossen. Das wollte ich mit meinem Statement ja irgendwie zum Ausdruck bringen.
Du hast es als Einzige richtig vorbereitet. Das finde ich toll.
Gut, ich habe kein Statement vorbereiten können, weil ich das vergessen habe.
Auch auf dem Westpanel mit Michael Wildenhain, Emine Sefki Özdemir und Tanja Dückers landete man im vollbesetzten Literaturforum schnell am wärmenden Lagerfeuer der Erinnerung, dem Damals.
Damals schien uns alles eigentlich so normal zu sein. Man hat sich nicht bedroht gefühlt, man lebte so in diesem West-Berlin. Aber im Nachhinein war es eigentlich doch eine krasse Zeit, dieser Kalte Krieg. Ja.
Das Interessante für mich war, dass diese kulturelle Szene in Ost-Berlin zum einen natürlich in der Tat was Dissidentes hatte, was man durchaus auch mit dem Begriff von so einer existenziellen Revolte zusammenbinden kann.
Der Chronist der Hausbesetzerbewegung Michael Wildenhain.
Aber sowas gab es in West-Berlin nicht. Einer der Gründe ist, dass man bei uns schreiben konnte, was man wollte. Es hatte null Wirkung. Und zum anderen, und zwar insbesondere in den 80er Jahren, kam noch hinzu, dass die Literatur sowieso gar keinen Stellenwert hatte.
Der Mauerfall brachte ja zwei Stadthälften schlagartig zusammen, die sich bis dahin jeweils in einer ganz anderen Zeit bewegten.
Die Mauer war ja nicht aus Stein, aus Zeit war das.
Die Texte von Emine Sefki Özdemir über ihre Ankunft in Berlin der 70er Jahre wirken mit wachsendem zeitlichen Abstand immer frischer. Die Zäsur 1989 ist einerseits im Damals gefangen, andererseits uns immer doch noch viel zu nah dran.
Ich finde das eigentlich deswegen unmöglich, diese Frage zu beantworten, dieses Jetzt überhaupt zu fassen. Ich empfinde das als unredlich. Ich kann da zwar was sagen dazu, ich kann dazu auch was sagen als Subjekt, als Bürgerin dieser Stadt, aber eigentlich nicht literarisch.
Ulrike Dresner kam erst Mitte der 90er Jahre nach Berlin, der Lyriker Ron Winkler noch sehr viel später. Er konnte im Grunde nur noch einem längst verklungenen Echo nachlauschen.
Geburtsdatum Ost, das haftet an und beschäftigt seit der Icarus-Landung am 9. November 89 und dann im Kopf das Land abgelegt, gelegen, im Keller jedoch gelagert noch Jahrgänge 80 bis 90, der alte Alltag als Apfelschlitzchen, Birnenkompott und die Konserven fauchen beim Öffnen.
So war man mit dieser Tagung doch eher im Literaturmuseum gelandet. Die wirklich aktuelle junge Literatur in Berlin ist vor allem vielsprachig und nicht mehr deutsch. Und dort findet Jan Wagner heute noch am ehesten diesen Möglichkeitsraum der Literatur wieder, der sich nach dem Mauerfall für eine damals neue, seine Generation aufgetan hatte.
Und insofern ist dieser Geist ist also offensichtlich noch da.
Jetzt müssen nur noch diese Autorinnen und Autoren auch entdeckt werden.
Thomas Hetzel über Diskussionen im Literaturforum Berlin zum widerständigen Schreiben im geteilten Berlin anlässlich des 30. Jahrestages zum Fall der Berliner Mauer. Don Carlos von Giuseppe Verdi. Da geht es um die Unvereinbarkeit von Liebe und Macht. Die niederländische Regisseurin Lotte de Beer kündigte ihre Inszenierung an der Oper Stuttgart als die Geschichte vom Untergang eines kranken Systems an. Christian Gampert ist unser Opernkritiker heute Abend und hat sich die 4,5 Stunden lange Premierenaufführung angesehen. Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, guten Abend nach Berlin.
Lotte de Beer legt den Liebeskonflikt aus Don Carlos als politischen Konflikt an. Wie macht sie das?
Ja, sie spielt die fünfaktige Fassung auf Französisch. Die beginnt im Wald von Fontainebleau mit dem Duett, das wir gerade gehört haben. Oder vielleicht ist es auch ein Terzett, weil der Page auch noch vorkommt, wo Don Carlos und Elisabeth sich treffen, sich ihrer Liebe versichern. Und dann muss Elisabeth dann doch nicht Don Carlos, sondern dessen Vater Philipp II. Heiraten. Aus politischen Gründen, aus Vernunftgründen, damit Frieden herrscht zwischen Frankreich und Spanien. Und daraus ergibt sich dann ein riesiger Konflikt, weil natürlich Don Carlos in Depressionen versinkt, andererseits aber Flandern befreien will. Also das politische, der politische Freiheitswille und der erotische Freiheitswille gehen in diesem Stück Hand in Hand, kommen aber nicht ans Ziel.
Welches kranke System ist es denn jetzt genau, das sie da beschreiben will?
Also Lotte de Beer sieht dieses Spanien, das nicht so richtig historisch situiert ist, vielleicht sogar in eine Zukunft verlegt ist, als Gottesstaat. Und das ist eine wirklich interessante Konzeption, weil wir uns ja immer gar nicht klar machen, dass auch der Katholizismus eine Art Gottesstaat war oder vielleicht auch immer noch ist. Auch da gibt es verschleierte Bräute und auch da gab es zumindest die Macht einer Inquisition, die hier im Stück ja auch führend vorkommt, nämlich in der Figur des Großinquisitors. Und die beiden für mich interessantesten Figuren in dieser Inszenierung waren eigentlich Philipp II., von Goran Juric übrigens grandios gesungen, ein wunderbarer Bass. Das ist Philipp II., der scheinbar die Macht hat, aber dann doch immer vom Großinquisitor zur Ordnung gerufen wird und auch wirklich gedeckelt und drangsaliert wird. Und dieser Großinquisitor wird ebenfalls von Frank Struckmann, einem Bass, ganz großartig gesungen. Das sind die eigentlichen Hauptfiguren. Mhm. Und das Bühnenbild von Christoph Hetzer macht diesen Gottesstaat zu einer Art Gefängnis. Das ist alles ganz dunkel, eine sichelartige Wand schiebt sich immer wieder über die Bühne. Das zerlumpte Volk taucht auf, gleich am Anfang, sieht aus wie bei Bruegel. Ansonsten bedient Lotte de Beer so eine Ästhetik, die zwischen Goya und Caravaggio schwankt. Also ganz düster, hell, dunkel, Dramaturgie, auch musikalisch, muss man sagen.
Bei Ihrem Regiekonzept, also den von Frau de Beer, spielen ja auch Kinder eine Rolle. Welche denn?
Das ist eine ganz interessante Projektion, die am Anfang des zweiten Aktes auftaucht. Da werden Kinder gezeigt zu einer Ballettmusik von Verdi, die mit Puppen spielen und von diesem Kinderspiel zur Grausamkeit gelangen. Die Puppe, mit der sie spielen, wird relativ schnell verbrannt. Und das sind natürlich die Kinder, die Don Carlos und Elisabeth nicht haben dürfen. Und es wird aber gezeigt, dass diese Grausamkeit, die in Kriegen und in dieser Gesellschaft, die da gezeigt wird, dass die anerzogen ist. Das ist eine Gesellschaft, wo alle einander kontrollieren. Alle kontrollieren alle. Das ist das Regiekonzept. Und das zeigt sich auch immer wieder in der Beziehung der Figuren und eben auch musikalisch. Und das Musikalische ist das Tragende dieses Abends. Lothar de Beer hat gesagt, Verdis Musik ist dazu da, dass man darauf surft. Und das tut sie auch.
Das Orchester wurde von Cornelius Meister dirigiert und der ist ja jemand, der sich auch sehr gerne politisch äußert. Hat er das dann durch sein Operndirigat heute Abend, durch die Musik dann also auch getan?
Das finde ich schon. Also Verdi ist ja letztlich in der Melodik immer noch ein bisschen volkstümlich, während er in der dramatischen Zuspitzung dann richtig brachial zu Werke geht. Und so macht das Cornelius Meister auch. Das ist ein ganz grandioses Dirigat. Auch die Sänger sind richtig gut geführt, vielleicht bis auf die Hauptfigur. Der Massimo Giordano, der den Don Carlos singt, hatte doch im ersten Akt ziemliche Probleme, aber es ist auch eine ganz, es sind alles Riesenpartien. Es ist auch schwierig, weil er muss einen völlig depressiven Menschen im heldischen Tenor singen. Das ist kaum zu machen. Aber die Elisabeth, der Olga Buzo-Jok, ist in ihrer Ambivalenz und als dramatischer Sopran wirklich hervorragend und Cornelius Meister ist gewalttätig, wenn es wirklich dramatisch wird, in den persönlichen, aber auch in den politischen Konflikten. Und er lässt aber auch Raum für Sentimentalität und volkstümliche Melodik. Und es ist wirklich eigentlich eine ganz großartige Aufführung. Einschränken muss man vielleicht sagen, dass Lotte de Beer die Sänger manchmal schauspielerisch überfordert, weil gerade in den intimen Szenen, da sieht man dann doch, dass sie dafür nicht ausgebildet sind und in Posen verfallen, die solchen intimen Szenen, da geht es um ein Ehebett, die sind denen nicht so ganz gewachsen. Also das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, von der Konzeption her ist es eine großartige Aufführung, gerade auch mit der Rolle der Kirche, der Klerus, der als weiße Phalanx auftaucht. Das ist auch optisch und musikalisch toll gemacht.
4,5 Stunden lang war die Aufführung. Hat das Publikum denn auch durchgehalten und so ist so mitgegangen wie Sie?
Ungerechterweise, muss ich sagen, bekam Lotte de Beer ziemlich viele Buhs am Schluss, während natürlich die Sänger frenetisch gefeiert werden und Cornelius Meister als Dirigent natürlich auch. Das ist die übliche Zweiteilung, die ein eher konventionelles Opernpublikum da vornimmt. Ist ein bisschen ungerecht, weil die Regiekonzeption einfach weitgehend überzeugend war.
Sie sagen also, hingehen lohnt sich. Christian Gampert über die Premiere von Verdis Don Carlos heute Abend in der Oper Stuttgart. Vielen herzlichen Dank. Bleibt noch der Blick in die Feuilletons von morgen. Klaus Pokatzki hat den.
Zum Glück lässt sich nicht alles planen. Das lesen wir in der Neuen Zürcher Zeitung in einem Lob auf den Zufall. Die Ergebnisse von Landtagswahlen lassen sich nur bedingt planen und die Kulturpresseschau sowieso. Zufall, er ist das große Unerklärliche, meint Reinhard K. Sprenger. Etwas kommt dazwischen, nicht gewollt, nicht gewählt, weder notwendig noch vorhersehbar. Na, da ziehen wir unsere Vergleiche aber rasch zurück. Wahlen ohne Wählen geht nicht, und was bei unserem Blick in die Feuilletons ausgewählt wird, ist stets notwendig. Zum 60. Geburtstag von Asterix am 29. Oktober lässt sich festhalten, so die Tageszeitung Taz, dass die Abenteuer um die liebgewonnenen gallischen Helden dank des selbstironischen und gewohnt politisch anspielungsreichen Humors ruhig weitergehen können. Das meint Ralf Trommer zum inzwischen 38. Asterix-Band »Die Tochter des Vercingetorix«, der in der letzten Woche erschienen ist, mit einem jungen Mädchen in der Pubertät als zentraler Figur. Mit Adrenaline ist dem Autorenteam eine fein charakterisierte weibliche Figur gelungen, die mit ihrer Widerborstigkeit und dem dicken roten Zopf ein wenig an Greta Thunberg erinnert. Wer heute alles an Greta Thunberg erinnert, wäre auch mal ein Thema für das Feuilleton. Man will kontrollieren, alles irgendwie, den eigenen Geist, auch den eigenen Körper. befindet der Zufallslobschreiber Reinhard K. Sprenger in der Neuen Zürcher. Der Mensch unternimmt alles, um den Zufall zu bändigen, die Fülle der Möglichkeiten zu begrenzen, seine Welt zu ordnen und festzulegen. Und je mehr der Moderne das gelingt, desto anfälliger wird sie für das Restrisiko. Auch der neue Asterix hat sein Restrisiko. Die Darstellung des einzigen schwarzen Crewmitglieds fällt auf, lesen wir in der Tageszeitung Die Welt. Sie ist so skandalös rassistisch, dass man seinen Augen nicht traut und erschrocken auf den Kalender blickt, um sicher zu gehen, im Jahr 2019 zu leben, schreibt Emily Glaser. Ja, es ist unterhaltsam, Asterix zu lesen. Die Gags zünden auch. Aber bei genauerer Betrachtung versteht man, warum vor allem alte Männer Spaß daran haben. Die haben aber nicht nur Spaß. Der alternde Mann hat es weniger leicht, als viele denken. Die Hormone spielen verrückt, wirbt die Taz um Verständnis. Und sein bester Freund ist nun der Urologe. Viele gute Freunde hat in den Feuilletons ein älterer Mann, der nun leider im Alter von 61 Jahren verstorben ist. Der Liberalradikale, so die Welt. Eine Stimme der aufgeklärten Vernunft, so die Taz über Carlo Strenger. Der mit seiner Frau Julia in Tel Aviv lebte, so die Neue Zürcher. An der dortigen Universität Psychologie und Philosophie lehrte und zugleich eine eigene, unorthodoxe psychoanalytische Praxis führte, wie René Scheu schreibt. Carlo war ein leidenschaftlicher Motorradfahrer und ein großer Genießer. Das Leben verdanken wir uns nicht selbst, aber wenn wir schon mal leben, dann bitte aus dem Vollen. Und er strotzte vor Weisheit, hütete sich aber vor der Versuchung, andere zu belehren. Er erzählte gerne von sich, aber noch lieber hörte er aufmerksam zu. Carlo Strenger schrieb Kolumnen für die Neue Zürcher, die israelische Tageszeitung Haaretz und den britischen Guardian. Er war ein Kosmopolit, so die Süddeutsche Zeitung. Sein Kampf für die liberale Demokratie und den Rechtsstaat ist sein Vermächtnis, erinnert Alexandra Föderl-Schmidt. Die Zurufe des scharfen Beobachters werden fehlen.
Die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki. Soweit Fazit mit der Kultur vom Tage. Ich bin Johannes Nichelmann und wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche.